Ja, ich habe jetzt die Freude, unsere Referentin Tamara Hinz vorzustellen. Und ich habe mir gedacht, ja, was frage ich Sie denn? Ich muss gestehen, ich weiß von Ihnen selber auch nicht mehr, als in unserem Flyer steht, dass Sie in Schwalmbach wohnen, verheiratet sind, 4 Kinder haben. Und eingeladen haben wir Sie, weil wir schon öfter von Ihnen Aufsätze gelesen haben in der Aufatmen-Zeitschrift. Oder auch eine Mitarbeiterin von uns von Ihren Büchern ganz begeistert war. Aber ich fange vielleicht mal mit dem Einfachen an. Also verheiratet, 4 Kinder, Sie wohnen in Schwalmbach. Zu welcher Gemeinde gehören Sie denn und was machen Sie so beruflich?
Also ich gehöre zur Baptistengemeinde in Brüggenbracht. Mein Mann ist dort Pastor. Beruflich habe ich das, was ich am liebsten mache, tatsächlich zu meinem Beruf gemacht. Das Schreiben und das Vorträge halten. Und damit bin ich unterwegs.
Ja, das freut uns natürlich. Und aber jetzt habe ich mal eine ganz neugierige Frage. Ich finde das schon toll, dass Ihre Aufsätze auch in dieser Aufatmen-Zeitschrift erscheinen. Wie kommt man denn zu dieser Ehre?
Das ist eigentlich aus einer Krise herausgeboren. Es ging mir vor ungefähr 15 Jahren mal sehr, sehr schlecht. Und ich habe aber so beim Schreiben gemerkt, dass ich darüber ein bisschen was abarbeiten oder bearbeiten konnte. Und das, was ich da geschrieben hatte, das war einfach so eine Idee, so ein Impuls. Schick das mal zu Aufatmen. Die Aufatmen hatte ich damals schon als Zeitschrift. Und ich weiß auch nicht, was mich da... Also es ist schon verrückt, dass man das dann manchmal so macht. Ne? Heute würde ich denken, boah, dass man sich das da traut. Aber ich habe es mich halt getraut. Hab das da hingeschickt und so kam das ganze Ding ins Rollen.
Ja, wunderbar. Das hört sich so einfach an. heute sind Sie hier in Iserlohn. Wie muss man sich Ihren Alltag vorstellen? Wie oft sind Sie unterwegs in Deutschland? Sind Sie in ganz Deutschland unterwegs?
Ja, bin ich. Und das ist, wie das wahrscheinlich bei Ihnen auch ist, es knubbelt sich immer im Frühjahr und im Herbst und im Sommer ist dann mehr so eine Pause und im Winter auch, da habe ich dann mehr Zeit zum Schreiben. Mein Alltag muss man sich so vorstellen, dass ich ein paar feste Tage habe, an denen ich eben schreibe oder Sachen vorbereite und dann habe ich halt auch noch den blöden Haushalt.
Genau, wir sind in der Regel irgendwie Teilzeit beschäftigt, ne? Mit verschiedenen Aufgaben und Rollen. Wir freuen uns jetzt sehr auf Ihren Vortrag und ja, Bühne frei für Sie und wir sind gespannt auf das Thema.
Gerne. Bauen Sie sich das um? Standmikrofon oder festhalten?
Ja, nee, schon Stand. Also sonst muss ich das die ganze Zeit hier festhalten. Ich hoffe, dass das mit der Akustik alles so gut ist, wenn Sie irgendwie nicht hören können oder es rappelt oder knallt oder so, dann sagen Sie Bescheid, dann versuchen wir hier nochmal was zu ändern. Ja, vorgestellt worden bin ich ja schon, das kann ich mir dann jetzt also sparen. Eine Sache, die ich vorab aber noch sagen möchte oder auf die ich Sie vorbereiten möchte, ich werde Sie heute Vormittag in dem Vortrag und auch heute Nachmittag bei dem Seminar werde ich mir die Anrede Du erlauben in dem Vortrag. Das hat etwas damit zu tun, dass das für mich irgendwie flüssiger ist, wenn ich euch so anrede. Das ist mir irgendwie näher. Ihr seid dann nicht so eine anonyme Masse und ich bin für euch auch nicht so eine Sie da vorne. Deswegen mache ich das lieber mit dem Du. Wenn aber von Ihnen jemand sagt, das will ich nicht, das ist mir aber komisch, also die da vorne, die soll mich sitzen, dann müssen Sie das Sie jetzt irgendwie für sich selber hören. Ich kann ja nicht während des Vortrages immer hin und her switchen, haben Sie bitte dafür Verständnis. Und zwischendurch, wenn wir uns begegnen und ansprechen beim Essen oder irgendwie so, dann machen Sie es einfach so, wie es für Sie gut ist. Also wenn Sie sagen, Sie möchten mich duzen, dann sprechen Sie mich mit Frau Hinz an und ansonsten sagen Sie Tamara und du. Und ich werde dann auch geflissentlich so antworten, damit es dann auch so passt. Ja, schön, dass ich heute bei euch sein darf, den ganzen Tag mit euch verbringen darf. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt auf die Begegnung untereinander und sehr gespannt, was Gott auch unter uns tun möchte. Das Thema Veränderungsprozesse im Leben gut gestalten, da muss sich dringend etwas ändern, ist ein Thema, ich denke, das betrifft jeden von uns. Es wurde ja gerade schon gesagt, wir haben 4 Kinder, die natürlich keine Kinder mehr sind, sondern inzwischen junge Erwachsene, zwischen 25 und 20 sind die. Und das bringt es mit sich, dass einer nach dem anderen so nach und nach das Haus verlässt. Früher als junge Mutter mit 4 kleinen Kindern habe ich manchmal ganz erstaunt zugehört, wenn ältere Frauen, also in dem Alter, in dem ich jetzt bin, erzählt haben, wie schwierig doch diese Lebensphase wäre, wenn die Kinder das Haus verlassen. Und man wäre ja so auf einmal so allein mit seinem Mann und man hätte so gar nicht mehr so richtigen Inhalt. Und ja, es wäre ja so schmerzhaft, die Kinder ziehen zu lassen, habe ich immer nur gedacht. Also als Mutter mit kleinen Kindern habe ich mich sehnlichst danach gesehnt, dass ich auch mal Zeit für mich selber habe, dass nicht immer nur Trubel, nur Halligalli ist, dass man beim Essen mal 2 vernünftige Worte wechseln kann, ohne dass ständig jemand dazwischen quakt. Das hört sich jetzt sehr negativ an, ich habe das immer gern gemacht und trotzdem habe ich immer gedacht, oh, bin ich froh, wenn das mal endlich vorbei ist. Jetzt ist es so nach und nach vorbei und ich merke, oder wir merken, mein Mann und ich, so einfach ist diese Veränderung doch nicht, wie wir gedacht haben. Auch wir haben schon so manche schmerzhafte Situation beim Loslassen gehabt. Auch wir haben schon so manche Krokodilsträne geweint und merken, puh, das ist doch eine ganz schöne Veränderung. Dazu kommt, dass es bei uns so ist wie wahrscheinlich bei ganz vielen von euch. Wir Frauen steigen dann beruflich noch mal stärker ein, weil wir ja mehr Kapazitäten frei haben. Und auch das bringt ganz viel Veränderung. Veränderung in die Familie, Veränderung in die Ehe. Und mein Mann und ich, wir merken beide, wie wichtig es ist, dass wir diesen Veränderungsprozess gut begleiten und gut da dran sind an dem Thema, damit dieser Veränderungsprozess für uns gewinnbringend ist und damit unsere Ehe auch weiterhin in guten Bahnen bleibt. Und das ist uns auch sehr wichtig. Eine andere Situation. Neulich sprach ich mit einer Freundin und der geht es momentan beruflich sehr schlecht. Sie arbeitet in einem Pflegeberuf und in diesem Beruf liegt ja ganz, ganz, ganz viel im Argen in diesem Bereich. Die Leute sind sehr überlastet, sehr gestresst. Sie eben auch, hat mit Schlafstörungen zu tun und so weiter. Und dann sagte sie eben auch diesen Satz, da muss sich dringend etwas verändern. So, in dieser Art und Weise kann ich nicht die nächsten 10, 20, 30 Jahre weiterarbeiten. Und dann sprachen wir so über mögliche Veränderungen an dieser Stelle und sie sagte, ja, ich versuche halt die Station zu wechseln, ich versuche mich auch in einem anderen Haus zu bewerben. Sie überlegt auch tatsächlich ganz aus dem Beruf auszusteigen und nochmal was Neues anzufangen. Und dann sagte sie etwas, das fand ich sehr wichtig, auch im Kontext mit unserem Thema. Sie sagte, aber auch in mir muss sich etwas verändern. Denn wenn sich in mir nichts verändert, dann nehme ich mich ja und mein ganzes Strickmuster mit und dann werde ich vermutlich diese Probleme woanders genauso haben. Und sie erklärte das dann so ein bisschen und sagte, ja, wenn ich nicht lerne, zum Beispiel mal besser Nein zu sagen oder öfter auch mal Nein zu sagen, wenn mein Chef dann mit der 100. Überstunde ankommt, wenn ich nicht lerne, besser für mich selbst zu sorgen, mich gut abzugrenzen und so weiter, dann werde ich woanders genau die gleichen Probleme wieder bekommen. Das waren jetzt 2 Situationen aus meinem Leben oder aus meinem Lebensumfeld und wahrscheinlich hat jeder von euch solche Situationen im Kopf. Veränderungen, die er mal erlebt hat oder die gerade so frisch hinter ihm liegen oder auch Veränderungen, in denen du gerade momentan drin steckst. Und da gibt es Veränderungen, die hast du dir nicht gewünscht. Die sind einfach so in dein Leben reingebrochen. Plötzlich steht dein Leben auf dem Kopf. Und da sind andere Veränderungen, wo du eben selber sagst, Mensch, da muss ich was verändern, so geht das nicht mehr weiter. Und dann gibt es Veränderungen in deiner äußeren Lebensführung, also wo du irgendwie das Äußere versuchst zu verändern und Veränderungen in deinem Innern, wo du spürst, in mir ist da was nicht rund. In mir sind da so Schräglagen. In mir sind da Dinge, die mich immer und immer wieder blockieren. Und dann gibt es auch noch Veränderungen im geistlichen Bereich. Und wenn ich heute Morgen vom geistlichen Bereich spreche, dann meine ich unsere Beziehung zu Gott, unsere Spiritualität und unsere Frömmigkeit. Und ich denke, da sind wir heute Morgen sehr unterschiedlich zusammen. Vielleicht bist du hier so in diese Veranstaltung mehr oder weniger reingerutscht, weil dich irgendwie eine Freundin mitgenommen hat oder weil du den Flyer gesehen hast und hast gedacht, huch, wie sind denn die hier drauf, wie ist denn das hier? Und du hast vielleicht so mit Gott gar nichts an der Hacke. Aber in dir ist da so eine Sehnsucht oder in dir ist da so ein Bedürfnis und du merkst, da würde ich gerne was verändern, weißt vielleicht noch nicht wie oder so, aber da ist was. Vielleicht ist es so, dass du Gott irgendwann unterwegs mal verloren hast. Vielleicht hast du mal gut gestartet mit ihm und dann hat das Leben dich überrollt und tausend Sachen kamen und Gott ging immer mehr so in den Hintergrund für dein Empfinden und du merkst, da möchte ich was verändern. Da ist so eine Sehnsucht in mir, dass die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus wieder frisch und lebendig wird. Vielleicht merkst du aber auch, dass dein Frömmigkeitsstil, den du so praktizierst, vielleicht auch in deiner Kirche, in deiner Gemeinde oder wie du es gelernt hast, so von Kind an, dass der irgendwie nicht mehr passt. Du bist jetzt eine erwachsene, reife Frau und du merkst, so wie ich als Jugendliche oder als Teenie oder wie auch immer geglaubt habe oder Glauben praktiziert habe, das ist nicht mehr so meins. Das ist irgendwie, spricht mich das nicht mehr an. Du suchst nach etwas anderem. Du suchst nach einer Veränderung. Also ganz viele Bereiche, wo wir alle überall in unserem Leben immer wieder auf diese Veränderungsprozesse stoßen. Und die Frage ist ja dann, ja, wie können diese Veränderungen gut gelingen? Wie können sie gewinnbringend gestaltet werden? Was müssen wir tun oder beachten, damit der große neue Lebensentwurf, den wir vielleicht im Kopf haben, wo wir denken, wow, das wäre ja toll, damit er auch in der Realität ankommt und sich da tatsächlich auch etwas verändert? Was tun, damit die Dinge wirklich gut laufen und wir nicht am Ende vor einem riesengroßen Scherbenhaufen sitzen, weil wir mehr kaputt gemacht haben, als dass wir uns in eine gute Situation hineinbegeben haben. Was ich euch heute Vormittag zum Thema Veränderung mitgeben möchte, ist ein Fundament, eine Basis für unten drunter. Das konkrete, spezifische Thema, was du vielleicht innerlich so mitgebracht hast, das braucht natürlich auch eine konkrete, auf dich zugeschnittene Lösung oder Impuls braucht es vielleicht besser. Und der kann in einem allgemeinen Vortrag von hier vorne ja nicht so gut kommen. Und da möchte ich dich sehr ermutigen, auch über den Tag hinweg so Gespräche mit anderen zu suchen, auch gut hinzuhören. Was hat Jesus mir ganz persönlich zu sagen? Also das so rauszufiltern. Ich bin mir ganz sicher, so unterschiedlich, wie wir heute Morgen hier sind, dass Jesus trotzdem jeden Einzelnen in seiner Situation berühren und ansprechen kann und ihm da etwas mitgeben kann. Und da ist es gut, wenn du sehr sensibel hinhörst. Vieles von dem, was ich euch jetzt gleich mitgeben möchte, klingt vielleicht sehr normal. Sehr alltäglich, nicht besonders hochgeistig. Das hat etwas damit zu tun, dass ich persönlich der Überzeugung bin, dass Gott ein Gott ist, der in unserem Alltag, in der Normalität mittendrin ist. Und dass das, was er uns sagen will für unser Leben, handfest ist, konkret, alltäglich. Und nicht, dass er nicht da irgendwie so rumschwadroniert über irgendwelche hochgeistlichen Dinge, sondern das ist immer anfassbar und erlebbar und umsetzbar. Und ich wünsche dir, dass du dich auf die Impulse, die ich jetzt so für dich habe, einlassen kannst und sie umsetzen kannst in dein Leben. Einige Impulse zu diesem Thema. Der erste Impuls: neue Wege und Veränderungen müssen gewollt sein. Das klingt wie eine Selbstverständlichkeit. Das klingt wie eine Binsenwahrheit. Wir würden wahrscheinlich sagen, ja klar, muss man das wollen, logisch. Dennoch kennen wir wahrscheinlich alle Menschen und wir selbst gehören vermutlich oft genug dazu, die zwar viel jammern, die sich beschweren, die sich beklagen über irgendwelche Missstände in ihrem Leben, die auf Veränderungsimpulse dann aber doch sehr abwehrend reagieren. Bieten wir diesen Menschen unsere Hilfe an, unsere Unterstützung, damit sie aus der Nummer rauskommen, dann blocken sie ganz schnell ab Und eigentlich, wir spüren ganz schnell, eigentlich ist eine Veränderung hier gar nicht gewünscht. Denn mit manchen Missständen im Leben und mit manchen Unzufriedenheiten haben wir uns auch ganz gut arrangiert, haben uns an sie gewöhnt, ziehen vielleicht sogar auch einen gewissen Gewinn aus der Situation, sodass eine Veränderung dann gar nicht wirklich auf den Weg gebracht werden soll. Wir jammern ein bisschen rum, wir stöhnen ein bisschen rum, wir meckern ein bisschen rum, aber ein Veränderungsprozess erscheint uns viel zu mühsam, viel zu anstrengend und vielleicht auch viel zu risikoreich. Etwas ganz Erstaunliches, was ich in der Bibel überhaupt, aber auch gerade im Neuen Testament immer wieder entdecke, ist, dass Jesus die Menschen, die zu ihm kommen mit irgendeinem Anliegen, immer wieder ganz konkret fragt, was willst du? Was willst du, was ich dir tun soll? Und das sind manchmal Situationen, wo man denkt, meine Güte, das ist ja schon fast grotesk. Da steht ein blinder Mann vor ihm, der Bartimäus, und damals wie heute konnte man blinde Leute durchaus gut erkennen. Und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Ich würde sagen, ja, der will wahrscheinlich gucken können, ist doch naheliegend. Aber Jesus will, dass er es ausspricht, dass er sagt, was er will. Da liegt ein Mann seit 38 Jahren gelähmt an einem Teich in so Säulenhallen. Das war, man könnte sagen, so das antike Lourdes. Also da sind die Leute hingepilgert, um geheilt zu werden, wenn sie in dieses Wasser reingingen. Und dieser Mann, der hatte natürlich Probleme, der war ja gelähmt, der kam da nicht so gut rein. Und da liegt er seit 38 Jahren. Und dann kommt Jesus zu ihm hin und fragt ihn, willst du gesund werden? Grotesk, oder? Ich gehe auch nicht ins Krankenhaus und frage da jemanden, den ich gerade besuche, willst du gesund werden? Man würde ja davon ausgehen, klar will der gesund werden. Aber Jesus blickt tiefer. Und das hat was mit diesem, willst du das überhaupt zu tun? Willst du die Situation, in der du dich gerade befindest, wirklich loslassen? Bist du bereit, die kleinen Schritte Richtung Heilung und Richtung Veränderung zu gehen, die vielleicht auch manchmal ganz schön anstrengend sind? Bist du bereit, dich wirklich auf etwas Neues einzulassen? Willst du es wirklich? Eine unserer Töchter, die raucht und ernährt sich auch sehr ungesund und hat insgesamt eine sehr ungesunde Lebensführung. Und infolgedessen ist sie sehr infektanfällig und hat oft mit Bauchschmerzen zu tun und liegt flach. Und als es kürzlich mal wieder so weit war und sie lag flach, da habe ich sie mir dann nochmal zur Brust genommen und ihr nochmal diesen Zusammenhang erklärt zwischen einem halbwegs gesunden Lebensstil und eben einem stabilen Immunsystem. Und an ihrem Gesicht sah ich, dass sie nur darauf wartete, dass diese langweilige Mutterpredigt endlich vorbeigeht und sie fröhlich so weitermachen können. Sie hat mir zwar hoch und heilig versprochen, an dieser Situation was zu ändern, aber ich sah, das wird nichts. Und ich habe gedacht, so traurig es ist. Aber wahrscheinlich muss sie mit ihrer Situation oder mit ihrem Lebensstil erst so richtig auf der Nase landen, bevor sie anfängt, dann auch wirklich etwas zu verändern oder es zumindest zu wollen. Und dann habe ich gedacht, naja, aber so viel anders ist das bei uns älteren Erwachsenen auch nicht. Auch wir müssen leider oft erst so richtig auf die Nase fliegen, bevor wir anfangen, eine Veränderung dann auch wirklich auf den Weg zu bringen. Ich selbst hatte vor ungefähr 15 Jahren eine heftige Erschöpfungsdepression. Ich hatte damals auch ganz viel mit Panikattacken zu tun und mir ging es wirklich super schlecht. Diese Krise in meinem Leben, die hat auch mich gezwungen, manche Veränderungen, die dringend nötig waren, endlich anzugehen und auf den Weg zu bringen. Aber Anzeichen, dass ich mich in einer Schräglage befand, die gab es schon lange, lange vorher. Aber ich habe genauso diese Anzeichen geflissentlich übersehen und habe fröhlich so weitergemacht. Und an dieser Stelle möchte ich dich sehr ermutigen, auf die leise Stimme aus deinem Inneren schon zu hören. Auf das leise Reden Gottes, auf das leise Reden des Heiligen Geistes, was dir zuflüstert, hey du, das ist ein Punkt in deinem Leben. Da muss dringend Veränderung rein. Dass du nicht wartest, bis du auf die Nase gefallen bist damit. Aber auch wenn du das nicht getan hast und auf dieses leise Reden nicht gehört hast und ähnlich wie ich damals erstmal so vor die Wand gerannt bist, möchte ich dich ermutigen. Möchte dich ermutigen, diese Krise, in der du dich möglicherweise momentan befindest, nicht nur als Katastrophe zu sehen und nicht nur als Drama und als großen Zerbruch, das ist es sicherlich erstmal, sondern auch als eine ganz, ganz große Chance, dass jetzt nötige Veränderungsprozesse endlich auf den Weg kommen, dass du die anpackst und dass vor allem Gott da jetzt reinkommt und endlich etwas in deinem Leben tun kann. Vorher konnte er das nicht, weil du immer fröhlich weitermarschiert bist, aber jetzt vielleicht. Und da möchte ich dich ermutigen, lass das zu. Nun gibt es ja auch, das sagte ich ja am Anfang, auch Veränderungen, die völlig ungewollt in unser Leben hineinkommen. Ich war vor ein paar Wochen beim Arzt wegen einer ganz Blutuntersuchung und dabei wurde etwas in meinem Blut festgestellt, was da nicht reingehört und was im schlimmsten Fall auf eine ganz, ganz schwere Erkrankung hindeutet. Inzwischen gibt es da ein bisschen Entwarnung und hat sich etwas relativiert, aber als am Anfang, als ich da so vor dem Arzt saß, und das ist ja so die absolute Horrorsituation, man geht wegen irgendeinem Pillepalle zum Arzt und dann sagt er einem, da ist was Ernsteres. Und in dem Moment gingen mir auch erstmal alle Fälle schwimmen und ich habe gedacht, ja, wenn das jetzt wahr werden sollte, dann steht dein Leben auf dem Kopf und ich zumindest bin da nicht so geistlich, dass ich dann sofort umzwitsche und weiß, ja, Jesus ist da und alles ist gut und ganz gelassen sein. Ich merke dann schon erstmal, wie in mir so das ganze Menschliche, die ganzen Ängste auch erstmal da sind. Und ich habe gedacht, ja, wenn das wahr werden sollte, dann steht dein Leben wirklich jetzt auf dem Kopf und nichts von dem, was du jetzt tust, kannst du dann zumindest vorübergehend weiter tun. Und vielleicht kennst du solche Situationen ja auch. Und es wäre ja Quatsch zu sagen, das musst du wollen. Niemand von uns will Krisen, niemand von uns will Krankheit und Zerbruch, keiner. Aber auch wenn wir diese Dinge vielleicht zunächst einmal nicht wollen und ganz sicher nicht wollen, so ist es doch, glaube ich, auf lange Sicht gesehen wichtig, dass wir sie zumindest bejahen und annehmen. Denn wenn wir dauerhaft immer gegen etwas strampeln, was jetzt nun mal in unserem Leben da ist, was Gott uns warum auch immer im Moment zumutet, dann verlieren wir unheimlich viel Kraft und Energie, die wir ja eigentlich brauchen, um diese neue Situation zu bewältigen und die wir auch brauchen, um hinzuhören und herauszuspüren, was will Gott denn jetzt in dieser Situation mit mir tun und was ist sein Weg in diesem Ganzen. Wir sind dann immer nur auf Krawall gebürstet und wollen das nicht und dabei kommt auf lange Sicht gesehen nicht viel bei rum. Der zweite Impuls. Veränderung braucht Zeit. Und damit muss ich dich direkt auf den Teppich zurückholen, nämlich dann, wenn du ausschließlich an schnellen Lösungen interessiert bist. Die gibt es meines Erachtens zum Thema Veränderung nicht oder nur sehr, sehr selten. Natürlich können wir eine äußere Veränderung ganz schnell auf den Weg bringen. Also wir können, was weiß ich, umziehen, weil wir uns davon mehr Lebensqualität erhoffen. Wir können den Job wechseln. Wir können nach einer langen Singlezeit doch noch das Wagnis einer Beziehung eingehen und, und. Aber auch wenn das nur äußere Veränderungen sind, braucht deine Seele doch Zeit. Zeit mitzukommen und innerlich mitzuwachsen. Lass dir diese Zeit, nimm und gib dir diese Zeit. Und wundere dich nicht, wenn der neue Schuh, den du dir vielleicht sogar noch selbst ausgesucht hast, wenn der dir direkt, nicht direkt passt, sondern wenn das erstmal ein bisschen unangenehm ist, da drin zu laufen und musst du dich erstmal dran gewöhnen. Das ist aber ganz normal. Wie viel mehr aber brauchen wir Zeit, wenn es um diese inneren Veränderungsprozesse geht? Das, was du dir über Wochen, über Monate, vielleicht sogar über Jahre hinweg an falschen Denk- und Verhaltensmustern angeeignet oder antrainiert hast. Und was vielleicht auch durch deine Biografie tief in deinem Innern eingegraben ist. Das wird nicht, in der Regel zumindest nicht über Nacht verschwinden, nur weil du dir das jetzt mal ganz fest vornimmst. Der Gedanke, Veränderung braucht Zeit, soll für dich keine Entmutigung sein, sondern im Gegenteil eine Entlastung. Nämlich dann, wenn du bei den ersten Schritten auf dem neuen Weg direkt denkst, es funktioniert ja doch nicht. Das geht sowieso nicht. Bin so, wie ich bin, kann man nichts machen. Aus der Nummer, aus diesem Problem komme ich sowieso nie raus. Ich habe viele kennengelernt, die direkt da am Anfang schon resigniert aufgegeben haben. Da wollte man ja gerne die Dinge anders machen, anders denken, fühlen, anders handeln. Aber dann merkt man ganz schnell, so einfach geht das nicht. Ich kann nicht plötzlich den Schalter umlegen und zwitsch, ist alles anders. Im Gegenteil, wenn es hart auf hart kommt, springen die gewohnten Mechanismen in mir an und halten mich in gewohnten Bahnen. Wenn du das so bei dir entdeckst oder erlebst, und ich erlebe das auch in meinem Leben immer wieder, dann geh mit dir selbst aber nicht zu hart ins Gericht. Sei dir darüber im Klaren, solche tiefsitzenden Abläufe zu verändern, braucht Wochen, braucht Monate, braucht Jahre. Jahre des Übens, des Hinfallens, des Wiederaufstehens, des Übens und Weitermachens. Und selbst wenn es seine Zeit braucht, ist es doch so, mit jedem Schritt in die richtige Richtung wird sich etwas verändern. Im Galaterbrief schreibt Paulus an diese Gemeinde in Galatien, schreibt er von den Früchten des Geistes. Liebe, Freude, Sanftmut, Demut, Selbstbeherrschung und so weiter. Und er entfaltet die. Zuvor spricht er von den Werken des Fleisches. Ich finde es ganz interessant. Werke, Früchte. Werke kannst du relativ schnell machen. Das geht recht zackig. Manches braucht vielleicht schon ein bisschen Zeit, aber das ist irgendwann abgeschlossen und gut ist. Aber Früchte müssen wachsen. Da machst du nichts dran. Und in unseren Breiten braucht das vom Frühling bis zum Herbst, also eine sehr, 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 sehr lange Zeit im Verhältnis zum Jahr. Du kannst schon etwas tun. Du kannst diese Pflanze, die diese Früchte trägt, gut pflegen. Du kannst ihr einen guten Standort geben. Du kannst sie beschneiden. Du kannst dafür sorgen, dass keine Schädlinge drüber herfallen. Aber wachsen muss es trotzdem. Diese Zeit braucht's einfach. Und mir persönlich hilft es unwahrscheinlich, dass ich weiß, dass ich in diesen Wachstumsprozessen von der Liebe Gottes getragen bin. Gottes Liebe zu uns ist eine Liebe auf Vorschuss. Eine Liebe, die ohne Wenn und Aber und die sich auch nicht zurückzieht, wenn sie mit den Dunkelheiten deines Lebens in Berührung kommt, sondern gerade da hineinreichen will. Und für mich ist das so wichtig, dass ich auf diesem entspannten Boden meinen Wachstumsprozess auf den Weg bringen kann. Du musst nicht richtiger werden oder besser werden, damit Gott dich liebt, sondern Gott liebt dich sowieso. Im Römerbrief lesen wir, dass die Liebe Gottes zu uns darin sichtbar geworden ist, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Nicht jetzt, wo wir vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittene Christen sind oder so. Nee, als wir noch Sünder waren. Und wir bleiben es ja unser ganzes Leben lang. Und trotzdem werden wir so, wie wir sind, von Gott geliebt. Und ich finde, das ist so ein tolles Fundament, um sich dann auch immer wieder aufzurappeln, wenn man mal wieder gefallen ist. Das passiert uns ja allen, immer wieder weiterzumachen. Ganz entspannt, weil ich weiß, so wie ich bin, bin ich von Gott geliebt. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich hier bin. Ah ja, der dritte Impuls, übernimm Verantwortung für deinen Veränderungsprozess. Wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen, dann müssen wir richtigerweise erstmal hinschauen, woran es denn liegt, dass wir uns in dieser Situation, mit der wir da gerade so unzufrieden sind, befinden. Und es ist ganz wichtig, dass du an diese Stelle sehr genau hinschaust und sehr genau guckst, was ist denn eigentlich die Ursache des Problems, damit du eben nicht eine Veränderung an irgendeiner Stelle auf den Weg bringst, wo sie dann aber an dem eigentlichen Thema vorbeigeht. Also wie meine Freundin, von der ich euch erzählte, die eben merkt, Mensch, da ist ja auch in mir was so schwierige Situationen immer wieder hervorbringt, dann nützt es ja nichts, wenn ich nur den Arbeitsplatz wechsle oder so. Das heißt, du musst sehr genau hinschauen, was in deinem Leben eigentlich im Argen liegt. Wenn du zum Beispiel in einer sehr desolaten Ehesituation bist, deine Ehe geht total den Bach runter und nichts geht mehr, dann ist es ganz wichtig, dass du erst einmal hinschaust oder ihr miteinander hinschaut, was denn da eigentlich die Ursache ist. Wo ist denn da das Thema? Bei dir, bei dem anderen oder im Miteinander? Oder wenn du bei dir immer wieder so einen Hang zum Suchtverhalten entdeckst. Abends mal ein Gläschen Wein zu viel. Oder die fünfte Tafel Schokolade, obwohl eigentlich gar nicht mehr nötig wäre, noch weiter zu essen. Oder, weiß ich nicht, den PC nicht auslassen können oder was auch immer es ist. Dann ist es wichtig, mal hinzuschauen, welches Loch in mir will ich denn da stopfen? Welche Sehnsucht in mir ist denn da nicht gestillt? Oder wenn du eben in deiner Beziehung zu Gott so dich so gestört fühlst, wenn du merkst, ah, da fließt nichts, da ist wie so eine Wand zwischen Gott und mir. Es ist ganz wichtig, an dieser Stelle hinzuschauen, was ist denn da eigentlich los? Und ich bin sehr dankbar dafür, dass uns in der Bibel gesagt wird, dass wir den Heiligen Geist haben und bekommen haben, der uns in die Wahrheit führt. Das heißt, wenn du den darum bittest, dass er dir die Ursache zeigt, dann wird er das tun. Und du wirst die Wahrheit erkennen und wirst wissen, was da eigentlich los ist. Und die ein oder andere von euch oder von uns wird an dieser Stelle manch bittere Träne darüber weinen, was in ihrem Leben schiefgelaufen ist und was sie zu der hat werden lassen, die sie heute ist, oder auch das Leben zu dem hat werden lassen, was es heute ist. Aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass wir über diesen ersten Punkt der Diagnose und des Beklagens und Betrauerns hinwegkommen. Und hier und heute Verantwortung übernehmen für den weiteren Verlauf unseres Lebens. Dass Veränderung in dein Leben hineinkommt bezüglich der Punkte, die du jetzt vielleicht so im Kopf hast, dafür bist du ganz alleine verantwortlich. Dafür ist nicht dein Mann zuständig, nicht deine Kirche, nicht deine Gemeinde, nicht dein Chef, nicht deine Kinder, niemand sonst. Du bist dafür verantwortlich. Natürlich kannst du diese Verantwortung auch abwälzen auf andere. Und meine Wahrnehmung ist, dass das viele Menschen tun, gerade Frauen tun das gerne, schieben die Verantwortung auf andere. Ja, weil mein Mann dieses und jenes. Und ja, weil wir so eine ätzende Kirche und Gemeinde haben, da kann ja auch nichts gehen. Ja, und weil meine Kinder so unmöglich sind und weil wir so wenig Geld haben, bla 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 bla. Immer ist die Ursache woanders, nur nicht bei uns selbst. Das ist vielleicht bequem und angenehm, so zu denken. Aber unterm Strich geben wir mit dieser Denkweise auch jeden Handlungsspielraum oder auch jede Handlungsmöglichkeit aus den Händen, die uns ja von Gott gegeben sind, um unser Leben in gute Bahnen zu lenken. Wenn du um den Missstand in deinem Leben weißt, wenn du weißt, wo es da klemmt, dann ist es deine Verantwortung, diese Dinge anzugehen. Und da, wo sich Dinge überhaupt nicht ändern lassen, weil es nun mal so ist, wie es ist, dann doch zumindest einen Weg zu suchen, mit Jesus zusammen einen Weg zu suchen, wie du auch mit dieser Situation ein halbwegs erfülltes und zufriedenes Leben führen kannst. Diese Verantwortung kann dir niemand abnehmen. Und ich finde es wichtig, immer wieder zu sehen, dass Gott uns in die Verantwortung nimmt. Er spricht immer wieder, auch gerade im Neuen Testament, spricht Jesus immer wieder die Leute sehr konkret an. Was ist mit dir? Was willst du jetzt tun? Willst du mir nachfolgen oder willst du es nicht tun? In der nachösterlichen Begegnung zwischen Jesus und dem Petrus geht Jesus so mit dem Petrus am See entlang und die beiden unterhalten sich. Und Jesus hat noch einen ganz klaren Auftrag für den Petrus. Weide meine Lämmer, sagt er immer. Also kümmere dich hier um die Truppe. Und auch immer wieder die Frage, hast du mich lieb? Und das geht zwischen den beiden so hin und her. Und der Johannes, der geht ein Stück hinter den beiden. Und irgendwann sagt Petrus zu Jesus, und was ist mit dem da hinten? So nach dem Motto, was soll denn der jetzt machen? Und Jesus sagt zum Petrus, du, wenn ich will, dass der bleibt, bis ich wiederkomme, ist nicht dein Problem. Du folge mir nach. So nach dem Motto, wenn ich mit dem Johannes was ganz Verrücktes vorhab, also was ganz Abgefahrenes auf Deutsch gesagt, das braucht dich nicht zu interessieren. Du bist jetzt dran. Wir beide, wir unterhalten uns jetzt. Und du folge mir nach. Und ich wünsche mir, dass du das heute auch so hörst an diesem Tag, was Jesus von dir will. Du folge mir nach. Der vierte Impuls, geh kleine, aber konkrete Schritte. Wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir losgehen. Und zwar mit kleinen, konkreten Schritten. Diese kleinen, konkreten Schritte, die bringen in der Regel weitaus mehr als der große neue Lebensentwurf, der manchmal auch sehr geistlich klingt und der aber sehr, sehr aufgeblasen ist, der aber der Konkretion unter dem Alltag überhaupt nicht standhält. Wir sagen dann ja, man müsste mal und man sollte mal und bauen so an unseren Luftschlössern. Aber von man müsste mal und man sollte mal, hat sich ja noch nie etwas verändert. Vor ein paar Jahren sprach ich mit einer älteren Frau, die war so Ende 60, der ging es sehr, sehr schlecht. Warum? Die war Witwe, ein Jahr vorher Witwe geworden und sie war sehr, sehr einsam. Ihre Kinder sind in ganz Deutschland verstreut, sie hat so niemanden, ist auch nicht so der kontaktfreudigste Mensch und sie merkte, ich werde immer einsamer und sie rutschte immer mehr so Richtung Depressionen und ihr ging es ganz, ganz schlecht. Und wir sprachen so darüber, was sie denn ändern könnte an ihrer Situation. Und dann sagte sie, ja, ich weiß eigentlich genau, was ich ändern müsste oder was ich bräuchte, damit es mir wieder besser geht. Ich bräuchte einfach mehr Ansprache, ich bräuchte mehr Menschen um mich herum, ich bräuchte Beziehungen, ich bräuchte Kontakte und so weiter. Und das Gespräch verebbte dann irgendwann und jetzt traf ich sie vor ein paar Monaten nochmal wieder und sie war wie ausgewechselt. Und ich dachte, was ist denn mit der passiert? Die strahlte, die war unheimlich vital, hatte ganz viel Power und Energie. Und dann fragte ich sie, was denn in ihrem Leben los wäre. Und dann erzählte sie, ja, ich habe damals erkannt, dass ich von diesem Mann müsste mal und von diesem Mann sollte mal in meinem Leben sich nichts ändern wird. Ich muss irgendwie gucken, dass ich an diese Kontakte komme. Und dann hat sie sich als konkrete Schritte ganz konkret überlegt, ich werde jeden Tag, an jedem Tag werde ich versuchen, zu einem Menschen irgendeine Form von Kontakt aufzubauen. Ich werde jemanden anrufen oder werde jemanden einladen. Ich gehe mal gucken, was in unserem Ort so an Angeboten ist für Leute meines Alters und so weiter. Und das hat sie ganz konsequent durchgezogen. Sie sagt, das war schrecklich, weil das passte so gar nicht zu mir. Ich bin so ein ganz anderer Typ. Ich bin gar nicht so kontaktfreudig. Ich kann gar nicht so gut nach außen gehen. Aber das habe ich gemacht, ganz eisern. Sie hat gemerkt, es wurde immer besser und jetzt, als ich sie traf, merkte man, wow, da ist ganz viel passiert. Sie war nicht mehr einsam, sie erzählte, was sie alles so macht, was sie für Kontakte hatte, da inzwischen bei der Asylantenarbeit Kinderbetreuung übernommen. Also Terminplan wie der Papst fürs Persönlich. Und ich habe gedacht, wow, was sich da verändert hat durch die kleinen, konkreten Schritte. Gott wird dir auch für deine Situation kleine, konkrete Schritte nennen. Und die sind oft sehr unspektakulär. Die sind nicht unbedingt hochgeistlich und wow und jetzt alles anders und so. Nee, da heißt es manchmal kleine Brötchen backen. Und das ist manchmal langweilig, das ist mühsam, da haben wir oft keine Lust zu. Aber wenn Gott dir zeigt, das sind deine Schritte, die sind für dich dran, dann solltest du nicht ausweichen, sondern dann solltest du diese Schritte gehen. Denn diese Schritte werden deine Veränderung voranbringen. Der fünfte Impuls, mach dich auf Widerstand gefasst. Wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir neue Wege gehen, dann passiert etwas, womit die meisten nicht rechnen. Wir bekommen nämlich Widerstand. Interessanterweise von innen, von uns selbst und von außen von den anderen. Wenn wir etwas verändern, wenn wir irgendwas Neues machen, dann fühlen wir uns in unserer Haut erstmal unwohl. Das ist ganz normal. Wir tun ja nun etwas, was allem Gewohnten, Vertrauten, Bisherigem total zuwiderläuft. Also so wie diese Frau das ja auch erlebt hat. Wenn du zum Beispiel so eine Frau bist, wie es ja viele gibt, oder wie meine Freundin ist und wie ich auch oft bin, die schlecht Nein sagen kann, die schlecht sich abgrenzen kann, die das Gefühl hat, sie wird permanent von den Bedürfnissen anderer überrollt und hat überhaupt kein Gegengewicht, um dem was entgegenzustemmen. Du merkst, Gott möchte dich da rausholen, Gott möchte dich in die Freiheit führen, Gott möchte dir weiten, weiten Raum geben für dein Leben. So, jetzt fängst du an zu üben und traust dich das erste Mal einem anderen Menschen ein freundliches, aber auch ein bestimmtes Nein entgegenzubringen. Oder in einer freundlichen Weise, in irgendeiner Form Widerstand dem anderen entgegenzusetzen, weil du merkst, das ist jetzt nicht dran. Und weil du merkst, ich möchte in der Freiheit leben und mit Gott leben und nicht von anderen Menschen und ihren, das, was sie ständig von mir wollen, immer so fremdbestimmt werden. Also du sagst nein, dann wirst du dich, das garantiere ich dir, erst einmal hundsmiserabel damit fühlen. Das alte Verhalten, das ist ja also immer Ja zu sein, sagen, immer nett zu sein und so, das ist ja ganz tief in dir eingeprägt, so richtig konditioniert. Wenn du da jetzt ausbrichst und das anders machst als bisher, dann wird sich das für dich erstmal ganz, ganz komisch anfühlen, ganz falsch anfühlen. Und wir alle sind geneigt, an dieser Stelle wieder umzudrehen und in das Alte zurückzumarschieren, nicht weil das Alte wirklich besser für uns war, sondern weil das Neue so fremd ist, so ungewohnt ist und weil wir uns von dem Alten, was uns so eine vermeintliche Sicherheit gegeben hat, einfach nicht lösen wollen oder nicht lösen können. Da bleiben wir lieber in unserem ganzen Murks da, den wir da so in uns drin haben, anstatt das neue Land, was Gott uns auch geben möchte, einzunehmen. Wer sich viel mit Veränderungsprozessen beschäftigt oder gerade sehr intensiv in einem drinsteckt, dem empfehle ich mal, aus dem Alten Testament in Exodus zu lesen. Das ist der Veränderungsprozess schlechthin. Also da wird ein Volk aus der Gefangenschaft, aus der Knechtschaft in Ägypten von Gott in die Freiheit geführt, in neues Land. Und man findet, wenn man diesen Text liest, oder die ist ja eine lange, lange, lange Geschichte, die macht ganz viele Schlenker und aufs und abs und hin und her, wie das eben bei Veränderungsprozessen so ist. Und wenn man diese Geschichte liest, dann entdeckt man ganz, ganz viele Parallelen zu unserem Leben, zu diesen Veränderungsprozessen. Und eben auch die. Kaum ist das Volk aus Ägypten raus, also hat Gott sie rausgeholt, sie sind endlich raus in dem neuen Land, da fangen die Ersten schon an zu meckern. Ach, das war doch schön da in Ägypten. Und da hatten wir doch so tolles Essen und das Fleisch und der Knoblauch und die Gemüse und was wir da alles hatten. Und jetzt haben wir nur dieses Manna und überhaupt wissen wir nicht so richtig wohin und immer nur auf Gott müssen wir uns verlassen. Da vorher, das war doch so schön überschaubar, was wir da hatten. Am liebsten wären die wieder zurückmarschiert, wenn Gott die gelassen hätte. Aber so geht das eben. Am liebsten wieder zurück, einfach weil das Alte vertraut ist. Wenn Gott dich rausruft, in ein neues Land ruft, wenn Gott sagt, hier ist was Neues für dich, was ich für dich bereit habe, dann rechne einfach damit, dass in dir auch so ein Widerstand ist. Das gehört einfach dazu. Aber auch von außen werden wir Widerstand erleben. Glaubt nicht, dass die Menschen um euch herum unbedingt begeistert sind, immer begeistert sind von eurem Veränderungsprozess. Nee, die Pharaonen, die werden euch ganz schnell hinterherjagen und die Kämpfe werden stattfinden, der Widerstand wird kommen. Das sind geistliche Kämpfe natürlich auch, wo der Feind Gottes versucht, da was zu torpedieren, aber das sind oft auch ganz menschliche Geschichten. Denn wir alle leben ja in irgendeinem System miteinander. Also das System Ehe, das System Familie, System Arbeitsplatz. Also in diesen Systemen bilden wir so ein Miteinander zwischen Agieren und Reagieren. Und wir sind wie so ein Tanzpaar, was sich so aufeinander eingespielt hat. Und gerade in den sehr engen Beziehungen Ehe und Familie merkt man das besonders. Wenn nun einer aus diesem System ausbricht oder einen anderen Tanzschritt wagt, dann sorgt das für ganz viel Unruhe, weil dieses festgefügte System auf einmal ins Wackeln kommt. Und auch bei den anderen löst das ganz viel Verunsicherung aus, weil die natürlich am liebsten an dem festhalten, was sie gewohnt sind. Die haben sich ja so darauf eingestellt. Und dass das jetzt plötzlich alles anders wird, dass du plötzlich anders tickst, dass du anders redest, dass du dich anders verhältst, das wollen die nicht unbedingt. Und die werden mit aller Macht versuchen, dich an deinen Platz, in deinen alten Platz zurückzubringen. Als unsere Kinder so Richtung Jugendliche marschierten, da habe ich in unserer Familie eingeführt, dass die Kinder am Wochenende das Kochen übernehmen. Ich habe denen das erklärt. Ich habe gesagt, wir alle haben eine unheimlich anstrengende Woche hinter uns und haben alle viel zu tun. Und es kann nicht sein, dass ihr freitags mittags ins Koma fallt, alles von euch streckt, nur noch chillt, nur noch rumhängt, die Nacht zum Tag macht, Halligalli macht, bis mittags schlaft, am Fernseher, am PC hängt und so weiter. Und ich habe die ganze Arbeit wie die ganze Woche über auch. Das geht so nicht. Und dann habe ich denen das gesagt, kochen müsst ihr ja sowieso lernen, müsst ihr können, wenn ihr ausgezogen seid, dann könnt ihr jetzt mal anfangen. Daraufhin meinte einer meiner Söhne, er sagte das sehr nett und sehr charmant, von oben so nahm er mich in den Arm und sagte, Mama, du weißt ja, wie das ist, wenn wir kochen. Drohung. Dann gibt es Hotdogs, Hamburger, Fritten und Tiefkühlpizza. Immer im Wechsel, immer reihum. Und da wir ja wissen, dass du so auf gesunde Ernährung stehst und dass dir es ja auch so wichtig ist, dass wir uns gesund ernähren, wette ich, dass du nach ein paar Wochen wieder den Kochlöffel schwingst und doch lieber wieder selbst kochst. Ich dachte, na warte, Bürschchen, dir werde ich zeigen. Also ich habe in der Phase damals wochenlang immer nur Hotdogs, Pizza, Hamburger, Fritten gegessen, immer im Kreis rum. Und also wenn einer von euch damals zu uns sonntags zum Essen gekommen wäre, der hätte leider keinen köstlichen Sonntagsbraten bekommen, sondern der hätte dann auf seiner Tiefkühlpizza rumsäbeln können. Aber ich bin da eisern geblieben und tatsächlich, der Widerstand ließ auch so nach und nach und dann kamen irgendwann die Nudeln dazu und die Tortellinis und jetzt können sie alle toll kochen. Das ist ein witziges Beispiel. Aber auch in anderen Situationen, die für dich vermutlich viel ernster und viel existenzieller sind, wird das genauso ablaufen. Die anderen werden versuchen, Druck auf dich auszuüben. Sie werden nörgeln, sie werden quengeln, sie werden beleidigt sein. Das ist auch so eine ganz beliebte Masche, um jemand anders so richtig unter Druck zu bringen. Oder sie werden sogar mit offener Aggression reagieren, um dich in deine alte Rolle zurückzubringen. Lass dich davon nicht kirre machen. Wenn du den Eindruck hast, von Jesus her, du bist auf dem richtigen Weg. Und das, was du jetzt tun solltest, das ist sein Weg für dich, sein Plan für dich. Dann hast du jemanden ganz, ganz starken an deiner Seite, der dir ganz viel Kraft gibt und der dich da durch diesen Widerstand durchbuxiert, der das Rote Meer teilt, damit du da gut durchgehen kannst. Den Widerstand wirst du immer mal wieder spüren, aber du wirst mit dieser Kraft an deiner Seite, wirst du da stemmen. Und du wirst merken, wenn du da so vorangeschritten bist in deinem Veränderungsprozess, dann wirst du selbst dich immer mehr dran gewöhnen. Also der eigene Widerstand wird gar nicht mehr so groß sein und auch die anderen werden sich daran gewöhnen. Wichtig ist, dass du nicht irgendwie biestig oder zickig wirst oder so, sondern dass du das freundlich, aber bestimmt tust und dass du auch versuchst, das, was da in dir abgeht, was sich da verändert hat, dass du versuchst, das gut zu kommunizieren. Und gerade wenn es um deine Frömmigkeit oder um dein geistliches Leben geht, ist das wichtig, dass du das gut kommunizierst, dass die Leute, die anderen nicht denken, boah, die ist ja jetzt völlig durchgeknallt, die ist so völlig abgedreht, wovon redet die denn, was hat die denn da jetzt auf einmal auf dem Schirm? Erklär das den anderen, was da mit dir abgeht und dann werden auch die anderen nicht mehr so einen starken Widerstand dir entgegensetzen. Und der sechste und damit der letzte Impuls für heute Morgen, ein ganz wichtiger Impuls. Rechne mit der verändernden und befreienden Kraft Gottes. Wenn wir in unserem Leben etwas verändern wollen, und das gilt gerade so für diese inneren Veränderungsprozesse, dann kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. alles, was ich dir jetzt gerade so gesagt habe und mitgegeben habe, ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Und wir sollten uns da auch nicht zurücklegen und sagen, oh Gott, mach mal, sondern ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass wir unsere Schritte gehen. Und trotzdem werden wir da an unsere menschlichen Grenzen kommen, wo wir sagen, da geht nichts mehr. Und da, wo bei uns nichts mehr geht, da geht aber bei Gott noch was. Da geht sogar noch ganz viel. Und manchmal ist gerade dieser Punkt, wo wir selber sagen, da geht nichts mehr. Ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Der Punkt, wo Gott dann reinkommt und endlich wirken kann, weil du mal so beiseite trittst und er loslegen kann. Und ich habe das in meinem Leben an so vielen Stellen so oft erlebt. Das war dann wie so ein Wollknäuel. Vorher war das ganz vertuckelt. Und plötzlich merke ich, wenn ich jetzt an dem Faden ziehe, da geht was. Das geht ganz leicht auf einmal, weil Gott mit seiner Kraft dahinter steckt. In dieser Zeit damals, als ich diese Krise hatte, diese Depression, habe ich das an einem Tag ganz besonders so erlebt. Das war ein Tag, an dem ich den Eindruck hatte, jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt ist Ende. Jetzt ist wirklich Ende. Ich kann nicht mehr. Ich komme gegen diese ständige Dunkelheit, gegen diese Depression. Ich komme auch gegen diese Panik, die immer wieder in mir aufstieg. Ich komme dagegen nicht mehr an. Und dann auf einmal kam mir ein Bibelwort in den Sinn. Das ist ein Wort, das hat Jesus mal in einem ganz anderen Kontext gesagt. Da hat er gesagt, ich lebe. Und ihr sollt auch leben. Und wie das manchmal so ist, wenn Gott zu uns spricht, und ich hoffe und wünsche sehr, dass du das auch so erlebst, auch heute so erlebst. Wenn Gott zu uns spricht, dann hören wir solche Worte auf einmal für uns ganz persönlich. Wir merken, das ist jetzt für mich, das ist jetzt mein Wort. Und genau so habe ich das dann in diesem Moment auch für mich gehört. Ich lebe und du sollst auch leben. Und dieses Wort ist ganz, ganz tief in meine Seele hineingefallen, an eine Stelle, wo bei mir ganz viel Lebensverweigerung, ganz viel Selbsthass, ganz viel Selbstzerstörerisches lag. Dort hinein kam dieses Wort vom Leben. Ich lebe und du sollst auch leben. Gott hat in diesem Moment das Leben über mir ausgerufen, mir das Leben nochmal ganz neu zugesprochen. Und hat damit ganz, ganz, ganz viel Licht in meine Dunkelheit gebracht. Das heißt nicht, in meinem Fall nicht, dass die Depressionen sofort verschwunden waren. Auch das gibt es. Ich hatte kürzlich noch von einer Frau gehört, die erzählte das, dass sie bei ihrer Bekehrung, also als sie Gott kennengelernt hat und ihr Leben Gott gegeben hat, da war sie von null auf gleich von den Depressionen frei. Das gibt es, natürlich gibt es das. Aber in meinem Fall, ich musste die mühsamen kleinen Schrittchen gehen, die ich euch auch hier versuche anzudrehen. Und das war manchmal auch langweilig, das war harte Arbeit, das war nicht immer nur toll. Das hat auch viel, viel, viel Disziplin von mir gefordert. Aber Gott hat an einer Stelle gewirkt, wo ich selbst niemals dran gekommen wäre. Das war so ganz, ganz, ganz tief drin. Wir werden da heute Nachmittag auch da noch mal ein bisschen weiter drüber nachdenken. Ganz tief drin, wo ich nicht dran kam. Dass er mit seinem Heiligen Geist drangekommen und hat da in der Tiefe etwas heil gemacht. Und darauf, auf diesem heilen Fundament, auf diesem heilen Boden, konnte dann auch Gesundes wachsen. Und die Arbeit, die ich dann auch machen musste, die hat auch wirklich dann gut gefruchtet. Und ich möchte dich sehr ermutigen, dass du Gott in diesen Prozess, in den Veränderungsprozess, gerade wenn du das Gefühl hast, da geht gar nichts. Also da laufe ich immer nur gegen irgendwelche Wände. Dass du Gott da mit hineinnimmst und von ihm erwartest, dass er da etwas tut. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch diesen Tag heute hier nutzt dazu. Hier sind ja viele Leute auch, die mit Jesus unterwegs sind, auch schon lange mit Jesus unterwegs sind, die bereit sind, mit dir zu beten. Das setzt so viel frei. Wenn du das in Anspruch nimmst, wenn das so dein konkreter Schritt ist, dann geh ihn und sag nicht, oh, das mache ich irgendwann mal und auch wenn ich wieder zu Hause bin und so. Nee, nutz die Chance und mach da heute was fest, was für dich dran ist. Ich fasse die Impulse jetzt zum Schluss für euch nochmal ganz kurz zusammen, damit ihr so innerlich auf dem Schirm habt. Und dann schließe ich noch mit einem ganz kurzen Text. Der erste Impuls hieß, Veränderung muss gewollt sein. Also, wenn du es eigentlich gar nicht willst, dann hat es wahrscheinlich nicht so ganz viel Sinn. Der zweite Impuls hieß, Veränderung braucht Zeit. Denk an die prallen Früchte, die fast ein Jahr brauchen, bis sie dann so prall sind. Der dritte Impuls hieß, übernimm Verantwortung für deinen Veränderungsprozess. Also das, was Jesus dir aufs Herz legt, das ist deine Sache, das umzusetzen. Der vierte Impuls hieß, geh kleine, aber konkrete Schritte. Der fünfte Impuls waren die Widerstände, rechne mit diesen Widerständen. Denk an unseren Sohn mit seinen Fritten und der Tiefkühlpizza. Und der sechste Impuls hieß, rechne mit der verändernden Kraft Gottes. Ich möchte euch zum Schluss noch einen kurzen Text vorlesen aus meinem Buch Der Klang deiner Stimme und nehmt den einfach noch mal so mit zu diesem Thema. In der nächsten Zeit will ich der wachsenden Freiheit in mir Raum und Nahrung geben. Vielleicht spüre ich an manchen Stellen einen zunehmenden Unwillen, mich weiterhin in vorgegebene Denk- und Verhaltensmuster zu fügen, immer die gleichen Arbeiten zu verrichten und den Erwartungen anderer Menschen zu genügen. Mit der Erwartung, dass bei Gott viel Raum und viel Freiheit ist, will ich mir in der nächsten Zeit die Zeit nehmen, ein Ich will und ein Ich will nicht mehr zu formulieren. Und mit dieser Klarheit will ich mich in die Gegenwart Gottes begeben und hören, was er zu mir und meinem Leben zu sagen hat. Möglicherweise ermutigt er mich, Fesseln abzustreifen, neue Wege zu gehen und Altes hinter mir zu lassen. Mein Ich will verbindet sich mit seinem Ich will und wird zu einer starken Triebkraft, die mein Leben tiefgreifend und dauerhaft verändert. Vielleicht spüre ich bei ihm aber auch, dass mein Wollen und mein Aufbegehren mich nicht in eine gute und gesunde Freiheit führen und dass ich Korrektur und Begrenzung brauche. Eventuell ist die Zeit auch einfach noch nicht reif. Dann werde ich nicht mit dem Fuß aufstampfen und nicht die Faust in der Tasche machen, sondern ich werde versuchen, Ja zu sagen, in dem Wissen, dass das Loslassen eigener Wünsche vielleicht mein ganz persönlicher Weg in die große Freiheit ist. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für euer aufmerksames Zuhören.
Vielen herzlichen Dank für dieses sehr schöne, bewegende Lied. Nach dem Vortrag möchte ich jetzt gerne die Workshop-Leiterin nach vorne bitten, dass sie kommen und uns erzählen, was wir am Nachmittag erwarten dürfen. Wir haben ja, das habt ihr ja unserem Flyer entnehmen können, 6 Angebote heute Nachmittag und ich freue mich riesig, dass wir da wirklich wieder ein tolles, kreatives, anregendes, ja kommt mal, Angebot haben, wo wir hoffen und denken, dass jede Frau auf ihre Kosten kommt. Und ja, ihr seid alle da. Wunderbar, also, neben mir steht die Sigrid. Sigrid, was wirst du anbieten?
Ja, im Gegensatz zu dem, was ich jetzt gerüchteweise immer schon gehört habe, aus alt macht neu, also es geht auch ums Thema Veränderung und glücklicherweise gibt es im Moment so eine wunderbare Bewegung, Upcycling nennt sich das, dass Leute aus alten Sachen, die eigentlich weggeworfen werden könnten oder nicht mehr schön sind oder nicht mehr fein sind, was Neues machen. Wir machen das heute mit T-Shirts und ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht. Also das ist eben kein Näh-Workshop, man könnte auch was nähen, wenn man will, aber das zum Beispiel ist aus Resten von 3 T-Shirts entstanden. Und wir gucken, was da Spannendes passieren kann. Falls also jemand sich da noch entscheidet und hat jetzt gerade kein T-Shirt mitgebracht, ein paar habe ich auch noch dabei. Ja, was ich noch sagen will, ist natürlich, dass der Workshop begrenzt ist auf 10 Leute in dem Fall. Ist einfach nicht möglich, dass wir dann so mit so vielen sonst arbeiten. Maike wird mich noch ein bisschen unterstützen, da steht sie. Und wer auch Anfänger ist oder so und was nähen möchte, wir haben da 2 Nähmaschinen stehen, da können wir mit umgehen. Und es findet drüben im Lichtblick statt. Das ist genau aus der Kirche raus und rechts runter. Ich werde dann aber erstmal davor stehen und wer dann mitkommen will, der findet uns dann.
Darfst du. Dana und ich haben euch einen meditativen, kreativen Gebetsraum eingerichtet. Der ist im Lutherhaus in der 1. Etage. Tamara hatte ja auch das Gebet angesprochen. Wir haben nebenan auch einen kleinen Segnungsraum und wir werden in der Workshop-Zeit auch für Gebet zur Verfügung stehen. Ansonsten ist dieser Raum ab jetzt geöffnet die ganze Zeit über. Also man kann ihn auch während der Mittagspause nutzen.
Dass wir für euch beten, das hattest du gesagt. Genau. Ich war kurz abgelenkt.
Ja, ich bin die Silke Hamann. Ich lade euch ganz herzlich ein zum freien Malen. Wir wollen ganz kreativ sein. Ich habe einen wunderbaren Raum vorbereitet und ich bin ganz voller Vorfreude, was Gott da machen will. Und ich hatte so den Eindruck, ihr sollt wirklich wie die Kinder kommen und euch durch Farben und Formen und diverse andere Materialien ausdrücken. Und ja, ich freue mich auf euch. Ich kann auch nur 8 Teilnehmerinnen leider nehmen. Vorne liegen die Listen aus, tragt euch ein und ich bitte euch wirklich pünktlich zu sein, damit wir auch gemeinsam starten können.
Ich bin die Annelie Rehrer. Ich leite den Workshop Tanz und Bewegung. Und wir haben gerade gehört, dass eine Entscheidung oder eine Veränderung häufig mit der Entscheidung beginnt. Aber es ist manchmal eine andere Sache, dass das vom Kopf ins Herz rutscht. Und wir wollen in diesem Workshop mal unseren Körper befragen. Wir wollen ein bisschen in Bewegung kommen und wir wollen spielerisch mal einen Weg ausprobieren, wie denn eine Veränderung stattfinden kann. Herzliche Einladung. Wir treffen uns hinten in der Kirche zum vereinbarten Zeitpunkt und dann gehen wir gemeinsam rüber, weil unser Raum drüben im alten Stadtbad ist. Ich freue mich auf euch. 20 Leute können mitmachen.
Ich bin Ulrike Sprenger. Ich mache den Workshop Nein sagen ohne Schuldgefühle. Den Werbeblock hat Tamara schon gemacht, da brauche ich nicht mehr viel sagen. Ich habe jahrelang und mache auch immer noch ehrenamtlich Beratung und ich habe gemerkt über die Jahre, dass dieses Thema fast in jeder Beratung vorkommt irgendwie. Und ich glaube, wir sind alle davon betroffen. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen darüber nachzudenken, Geschichten zu hören, vielleicht auch Schritte zu gehen. Wir treffen uns im Checkpoint.
Willst du sagen, wie man da hinkommt? Das ist auch hier aus der Kirche raus und rechts, oder? Wer ist hier mal ortskundig und könnte das besser beschreiben? Ja, genau. Jetzt, wenn man hier rausgeht, schräg gegenüber ist ja das Gemeindehaus, ist klar, da laufen wir gleich alle hin. Und der Eingang zum Checkpoint wäre etwas die Stufen runter. Ne, etwas am Haus entlang runter und dann. Aber wir hängen da auch noch ein Schild hin, ne? Sonst überhaupt, ihr könnt alle Mitarbeiterinnen fragen, die es hier gibt, das sind die Frauen mit einem roten Punkt auf ihrem Namensschildchen. Die dürft ihr eigentlich zu allen solchen äußerlichen Dingen auch gerne um Rat und Hilfe bitten. Tamara, du machst auch noch heute Nachmittag.
Also ich wäre gerne beim Tanzen dabei und beim Nähen dabei und würde am liebsten überhaupt keinen Workshop machen, sondern würde die anderen besuchen. Nein, aber ich biete auch einen Workshop an. Und zwar geht es dann nochmal um diese inneren Veränderungsprozesse, die ja eben immer besonders zäh und schwierig sind. Also wie kann Veränderungen in unserem Inneren passieren? Aber vor allem, was hat unsere Biografie damit zu tun? Also Stolpersteine überwinden, die gerade durch unsere Biografie auch in unserem Innern drin ist. Im Zuge dessen möchte ich gerne die Bücher, die ich mitgebracht habe, euch kurz vorstellen, weil sonst weiß man da oft auch gar nicht, was die so beinhalten. Das eine Buch, aus dem hatte ich gerade was vorgelesen, Der Klang deiner Stimme. Gott und sich selbst neu begegnen, Impulse für ein Jahr. Also auch da dieses Neuveränderung. Kurze Impulse, 52 Texte für jede Woche im Jahr könnte man so einen Text nehmen. Der Impuls gibt, einen Bibeltext vielleicht auch mal ein bisschen anders anzuschauen und vor allem immer die Frage, was hat das jetzt so mit meinem Leben zu tun? Und das andere Buch ist dieses Rosane. Danke. Das ist das Frauengeflüster. Vor ein paar Wochen sprach mich ein Mann an, das war kurz vor Valentinstag, und sagte, Frau Hinz, Sie haben doch dieses Bettgeflüster geschrieben. Und sagte, nein, das ist kein Bettgeflüster, das ist ein Frauengeflüster. Er hatte sich da wohl was für sich von versprochen, musste ich ihn leider enttäuschen. Also ein Frauenbuch mit verschiedenen Themen rund ums Frausein, von denen ich denke, dass sie eben auch wichtig sind, auch so dieses Thema Nein sagen, Grenzen setzen, was mache ich mit Leuten, die extrem schwierig sind. Und auch der Vortrag von heute Vormittag, der ist da in diesem Buch drin, also da könnt ihr da mal reinschnuppern. Also Frauengeflüster, kein Bettgeflüster.
Ja, vielen Dank. Und ich möchte auch anfügen, der Workshop von Frau Hinz wird hier in der Kirche stattfinden, weil hier haben wir den meisten Platz und vielleicht interessiert es auch viele. Und es werden auch 5-6 Mitarbeiterinnen von uns während ihres Vortrages hier sein, die dann auch hier in den Seiten sich befinden, zu einem Gebet oder auch einer kurzen Segnung gerne bereit sind. Wenn also jetzt auch eine Frau dann in dem Vortrag so angesprochen wird, dass sie denkt, oh, an dieser Stelle möchte ich jetzt was festmachen mit Gott oder an dieser Stelle möchte ich vielleicht etwas abgeben, vielleicht sogar das Thema Beichte, dann wäre da auch genau die Gelegenheit, wir als Mitarbeiterin werden da zur Verfügung stehen, dass man dann vom Denken ins Tun auch kommt. Ja, dann sind wir jetzt schon fast bei der Mittagspause angekommen. Ich bin herzlich gebeten worden, unbedingt anzusagen, was das Essen betrifft, dass diejenigen, die vegetarische Kost bestellt haben, jetzt als Erste rübergehen dürfen zum Mittagessen und alle anderen dann erst hinterher. Das Essen, wie gesagt, gibt's jetzt hier schräg gegenüber im Lutherhaus und im Foyer des Lutherhauses liegen auch die Listen für die 3 Workshops, die ja leider personell begrenzt sein müssen. Da dürfen Sie sich jetzt gerne eintragen. Und dann wünsche ich jetzt allen eine gesegnete Mittagspause und um 13:30 geht's dann weiter.